Kulturagenten von Radio 1 und Radio 3 mit Thomas Böhm.
Unmöglich ist in der Literatur nichts. Das führt die norwegische Bestsellerautorin Maja Lunde in ihrem neuen Roman Für immer vor. Darin steht die Zeit still, die Menschen sind unsterblich. Was als Traum beginnt, wird bald zu einem bedrohlichen Szenario. Unmöglich scheinen auch die Begegnungen, von denen der Historiker Andreas Hoffmann erzählt. Sein Buch handelt von Menschen unterschiedlicher, oft konträrer Lebenseinstellung, die doch miteinander ins Gespräch kamen. Ins Gespräch dieser Sendung kommen außerdem Volker Kutscher über Die Allee, Florentine Anders Roman über die Familie ihres Großvaters, des DDR-Star-Architekten Hermann Henselmann, und wir hören Anne-Dore Krohn, die über den neuen Roman von Chimamanda Ngozi Adichie spricht. Dream Count heißt der. Wir zählen nicht die Träume, wir zählen die Seiten hier bei den Literaturagenten, dem Podcast mit dem Seitenblättern.
Favorit Buch.
Die Menschheit fällt aus der Zeit. Kinder werden nicht mehr geboren. Alte Menschen leben endlos. Selbst schwer verletzte Unfallopfer sterben nicht mehr. Um die Menschen herum laufen die natürlichen Prozesse jedoch wie gewöhnlich ab. Tag und Nacht, die Jahreszeiten, Geburt und Tod von Lebewesen. Das ist die unheimliche Ausgangssituation in Für immer, dem neuen Roman der Norwegerin Maja Lunde, deren Bücher über den Klimawandel, angefangen mit dem 2017 erschienenen Band Die Geschichte der Bienen, internationale Bestseller waren. Die Literaturagenten trafen Maja Lunde in dieser Woche in Berlin zum Gespräch über ihr ebenso bedrückendes wie poetisches Gedankenexperiment.
So may I say welcome to the show, Maja Lunde.
Thank you so much. Great honor being here.
Maja Lunde, die Idee Ihres Buches ist so überraschend, so schillernd. Da muss am Anfang die Frage stehen, wie sind Sie drauf gekommen, die Menschen außerhalb der Zeit zu stellen?
And the idea of this novel actually struck me as lightning almost 10 years ago.
Die Idee zu diesem Roman kam mir vor fast 10 Jahren und sie kam plötzlich, wie ein Blitz. Ich war mit meinem Roman Die Geschichte der Bienen auf Tour durch Norwegen. Das Buch war gerade erschienen und sein Erfolg hatte mein Leben über Nacht verändert. Ehrlich gesagt war ich ziemlich erschöpft. Außerdem war ich gerade 40 geworden und dieser Anlass brachte mich zusätzlich zum Nachdenken. Mir wurde klar, dass ich die Hälfte meines Lebens hinter mir hatte. Es war eine dunkle Nacht. Ich fuhr auf Straßen mitten im Nirgendwo auf dem Heimweg von einer Veranstaltung. Und ich hatte all diese düsteren Gedanken. Und dann begann im Radio eine Sendung über den Tod. Sehr sachlich, immer wieder auch philosophisch. Und mir wurde klar, dass ich den Tod annehmen muss. Ich muss mich mit dem Tod anfreunden. Denn der Tod gibt dem Leben Sinn.
I have to get friends with death because death gives life meaning.
Ich habe das ja gerade so genannt, die Menschheit in Ihrem Buch fällt aus der Zeit. Die Menschen unterliegen nicht mehr der Zeit. Aber die natürlichen Zeitläufe gehen weiter, Tag und Nacht, die Jahreszeiten, auch die Pflanzen wachsen, Tiere gebären, sterben. Was genau passiert denn eigentlich mit den Menschen? Wie würden Sie das beschreiben?
It's almost like nature has thrown man out of everything.
Nun, es ist fast so, als hätte die Natur den Menschen aus allem verdrängt, regelrecht herausgeworfen. Wie Sie sagten, die Natur lebt, aber der Mensch entwickelt sich plötzlich nicht mehr wirklich weiter. Kinder werden nicht geboren, Kinder wachsen nicht, Menschen werden nicht älter. Offensichtlich sterben Menschen auch nicht mehr. Es herrscht Stillstand. Alles hat einfach aufgehört. Und am Anfang des Buches wird das von allen aufgenommen wie ein Segen. Ich habe mehrere Hauptfiguren in der Geschichte, unter denen sich dann aber bald ein Gefühl der Verzweiflung ausbreitet.
Es gibt im Buch viele Figuren. Ich beschreibe mal ein paar. Es gibt die tödlich an Krebs erkrankte Kriegsreporterin. Es gibt ein Rentner-Ehepaar. Seine Leidenschaft ist das Gärtnern. Die Frau interessiert sich mehr für Kultur. Und es gibt die junge Frau, die mit ihren Freunden so ihren Kick in Extremsportarten sucht. Gibt es was, das diese Figuren verbindet?
So these people are all, they could be you and me.
Es sind Menschen wie du und ich, aber sie alle befinden sich an einem bestimmten Punkt in ihrem Leben, an dem etwas Lebensveränderndes passieren wird. Jenny, die Kriegsreporterin, steht kurz vor dem Tod. Jakob erwartet sein erstes Kind. Otto geht in den Ruhestand und lässt alles zurück, was er liebt. Und die junge Ellen, die eigentlich von Beruf Bestatterin ist, ist aufgrund des Stillstandes plötzlich arbeitslos. Und sie ist gerade dabei, sich in einen Mann zu verlieben, den sie für den Mann ihres Lebens hält.
She's about to get really in love with a man she thinks is the man of her life.
Favorit Buch.
Unser Favorit in dieser Woche ist Für immer von Maja Lunde, übersetzt von Ursel Allenstein. Wir haben gerade gehört, in diesem Roman stehen die Menschen plötzlich außerhalb der Zeit und das führt zu Situationen wie dieser, das Rentner-Ehepaar Otto und Margot, die sich eigentlich auf einen gemeinsamen, geruhsamen Lebensabend eingerichtet haben, sitzen zusammen und Margot sagt, wenn ich endlos Zeit habe, möchte ich die nicht mit dir verbringen. Das Buch hat mich beim Lesen immer wieder vor die Herausforderung gestellt. Lese ich jetzt weiter, weil ich wissen will, wie sich die Geschichten entwickeln, oder lasse ich das mal richtig auf mich einwirken, welche Tragweite das alles hat? Ich habe Maja Lunde im Gespräch gefragt, ob es ihr auch so ging, ob sie beim Schreiben unter den umgekehrten Vorzeichen die Zeit anders verstanden hat.
Well, as I said, this started as me for me as a writing project with which gave me some comfort.
Nun, wie gesagt, begann das für mich als Schreibprojekt, das mir etwas Trost spendete, weil ich den Tod akzeptieren musste. Und als ich begann, meine Figuren in all diese Situationen zu bringen, hatte ich auch kleine Erleuchtungen zusammen mit ihnen. Zum Glück glaube ich nicht, dass ich meinen Mann verlassen hätte, so wie Margot es mit Otto macht, mit diesem einen Satz, den Sie gerade zitiert haben. Eine wirklich traurige Szene. Und es gibt ja auch all diese kleinen Momente, in denen es immer unheimlicher wird. Die Situation spitzt sich immer mehr zu, wird immer seltsamer. Wie bei Jakob, der sich so sehr auf sein erstes Kind freut. Er verfolgt die Schwangerschaft Woche für Woche. Er weiß genau, wie groß das Kind jetzt ist, dass dem Fötus jetzt Nägel und Haare wachsen. Und dann hört das Kind mit einem Mal auf zu wachsen. Es bleibt einfach so im Mutterleib. Das ist eine so verzweifelte und unheimliche Situation.
And suddenly the baby in the womb doesn't grow anymore. And it's such a desperate situation.
Maja Lunde, Sie führen in Ihrem Buch, in dem die Menschen eben nicht mehr der Zeit unterliegen, die Ideen sehr konsequent zu Ende. Zum einen werden Kinder nicht mehr geboren, sie bleiben im Mutterleib. Zum anderen sterben Menschen, die eigentlich tödliche Verletzungen bei Unfällen erlitten haben, die sterben nicht mehr. Und da gibt es eine Station, auf der diese lebenden Leichen liegen. Die Idee davon kriege ich gar nicht aus dem Kopf. Warum musste diese Drastik sein?
Oh, well, that's the privilege of the author, I think, to say, I don't know.
Nun, ich glaube, das ist das Privileg des Autors, zu sagen, ich weiß nicht. Aber wenn ich schreibe, versuche ich, der Geschichte treu zu bleiben. Und in diesem Fall fühlte es sich so an, als müsste es extrem sein, weil es eine so extreme Situation ist und so unnatürlich. Es musste eben sein. Am Anfang feiern die Menschen ja noch, vor allem die Alten, weil sie plötzlich ewig leben, nicht mehr zum alten Eisen gehören. Eine neue Berechtigung fühlen, am Leben zu sein. Die Rentner im Buch feiern und geben riesige Partys. Noch eine Flasche Weißwein. Ja, ja, ja. Wir können jetzt ewig an die Riviera reisen.
Man kann die Riviera forever now.
Dass wir in der Zeit leben, mit der Zeit heißt ja auch, dass wir wachsen, dass wir uns verändern, dass wir lernen. Die Kinder im Buch wachsen nicht mehr, sie lernen auch nichts mehr, nicht mal die einfachsten Dinge. Sie können sich nicht mal die Jacke mehr zumachen. Ist das nicht die allerschrecklichste Vorstellung? Der Mensch bleibt immer genauso, wie er ist. Er kann sich nicht mehr verändern.
Ich glaube, das ist ein Thema, das in der Psychologie immer wieder diskutiert wird. Verändern sich Menschen wirklich? Oder sind wir fast immer dieselben wie damals, als wir Kinder waren? Mein Sohn ist 20 und ähnelt immer noch dem kleinen Menschen, der er einmal war. Und Sie haben recht, sich nicht mehr zu verändern, ist wirklich beängstigend. Und dieser Stillstand ist eine Situation, die völlig hoffnungslos ist. Denn Hoffnung ist eng mit Veränderung verbunden.
Not learning, not being able to develop in any way, it's really scary. And it's actually a situation that is completely without hope, because hope is truly connected to change.
Am Ende des Buches, ich verrate natürlich jetzt nichts über die Handlung, Aber man kann allgemein drüber sprechen. Am Ende des Buches ist eine der Figuren einverstanden mit ihrer Sterblichkeit, mit der Endlichkeit des Lebens. Sie haben, Maja Lunde, eingangs unseres Interviews gesagt, Sie haben damals daran gedacht, Sie müssten den Tod umarmen. Was heißt das, einverstanden zu sein mit dem Tod, den Tod umarmen? Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für das Leben?
I guess it's a cliche, but it makes you cherish every day more.
Ich weiß, es ist ein Klischee. Man schätzt jeden Tag mehr, jeden Augenblick. Das sagen auch Menschen, die eine lebensbedrohliche Krankheit überwunden haben. Sie beginnen all diese kleinen Momente, die kleinen Dinge im Leben wirklich zu schätzen und dankbar zu sein für das, was sie haben.
And I'm grateful to have read your book. Thank you ever so much, Maja Lunde.
Thank you for having me here.
Der Roman Für immer von Maja Lunde ist im BTB Verlag erschienen, wurde übersetzt von Ursel Allenstein. 320 Seiten, kosten 24 Euro. Was hatten die RAF-Terroristin Ulrike Meinhof und der Berliner Bischof Kurt Scharf gemeinsam? Was der Anarcho-Kabarettist Wolfgang Neuss und der Bundespräsident Richard von Weizsäcker? Oder der königstreue Otto von Bismarck und der Sozialist Ferdinand Lassalle? Wenig wohlmöglich, aber sie begegneten einander, kamen trotz offensichtlicher Ungleichheiten miteinander ins Gespräch. Unmögliche Begegnung heißt das Buch, in dem der Berliner Historiker Andreas Hoffmann 20 Begebenheiten beschreibt, bei denen die Gesprächspaare wenigstens für einen Moment, wie es im Vorwort heißt, das sie Trennende außer Acht ließen. Und uns verbindet das Telefon zum Gespräch über diesen Band. Guten Tag, Herr Hoffmann.
Und Herr Böhm.
Zu den immer wieder genannten Befunden über unsere Gegenwart gehört ja, dass unsere Gesellschaft polarisiert ist, nicht nur hier, sondern auch andernorts. Hat Sie das zu Ihrem Buch inspiriert, zu zeigen, dass Menschen, die eigentlich einen ganz entgegengesetzten Hintergrund haben, doch miteinander ins Gespräch kommen können, dass Begegnungen, die eigentlich unmöglich erscheinen, doch möglich sind?
Ja, das ist ja der Grundgedanke des ganzen Buches. Es ist ja kein politisches Buch. Politik spielt nur am Rande eine Rolle. Ich habe ja alle möglichen Lebensbereiche versucht zu erkunden, also Musik, Kunst, Kultur und so weiter. Das Polarisierende, das stand bei mir gar nicht so im Vordergrund.
Was war denn die eigentliche Idee zum Buch?
Der Grundgedanke ist, oder der Anfang war eigentlich gewesen, dass ich nach Romantik suchte, Gesprächspaar. Die Romantik ist ja so eine Zeit gewesen, wo wirklich die Freundschaften hochgepflegt wurden und Gespräche und so weiter, massig stattfanden und auch genügend Material vorhanden ist, geschriebenes Material, in dem der Historiker umsuchen kann und rumwuseln kann. Dass daraus dann dieses Thema wurde mit den unmöglichen Begegnungen, das hat sich dann eigentlich erst zum Ende hin so herauskristallisiert.
Wir könnten jetzt zu jeder einzelnen Begegnung, die Sie in Ihrem Buch schildern, Andreas Hoffmann, ein langes Gespräch führen. Ich greife mal Augenblicke aus Einzelnen heraus, die vielleicht zeigen, was so eine Begegnung besonders gelingen lässt. Eine sehr schöne Form der Begegnung findet zwischen E.T.A. Hoffmann und der Schriftstellerin Helmina von Schesi statt. Hoffmann war in seinem Amt als Richter beauftragt, ein Urteil über Schesi zu fällen, die über die himmelsschreienden Umstände in einem preußischen Lazarett geschrieben hatte. Das wurde ihr als Beleidigung ausgelegt. E.T.A. Hoffmann half ihr bei ihrer Aussage so sehr, dass das Urteil zwangsläufig auf Freispruch hinauslief. Ein Richter hilft der Angeklagten. Das erhebt doch das Herz. War das eigentlich ein Dauerzustand beim Schreiben, Herr Hoffmann, der Gedanke, wie gut Menschen einander tun können, wie sehr sie sich helfen können, wenn sie sich auf die richtige Weise begegnen?
Ach ja, Herr Böhm, das ist es so. Das ist wirklich so. Also wenn Sie sich mit solchen Personen beschäftigen in der Recherche und Sie lesen ihre Memoiren, Sie lesen ihre Briefe, die Sie sich geschrieben haben, Sie lesen Biografien, dann kommt Ihnen das ganz automatisch. Also da ist Hoffmann, finde ich, gar nicht mal das schönste Beispiel. Viel schöner ist Jesse Owens und Lutz Long beispielsweise. Also das ist wirklich 1936 Olympische Spiele. Jesse Owens, der Weltrekordler im Weitsprung, übertritt zweimal in der Qualifikation und dann tippt ihm einer hinten auf die Schulter, Lutz Long, und spricht ihn in perfektem Englisch an und sagt ihm: Ey, Jesse Owens, spring weiter vorne ab, damit du den Balken auch ja triffst. Und damit gewinnt dann Jesse Owens am Ende dann auch den Wettbewerb. Wenn der ein drittes Mal übertreten hätte, dann wäre er rausgeflogen. Und wahrscheinlich hätte Lutz Long dann die Goldmedaille gewonnen. Aber sowas, ja, dann jubeln sie innerlich, wenn sie sowas mitkriegen, sowas lesen. Und es hat noch nicht mal Lutz Long geschrieben, diese Episode, sondern Jesse Owens hat sie erzählt in seinen Memoiren. Also da gibt es wunderschöne Beispiele im ganzen Buch.
Zu einer Begegnung gehört nicht nur das Gespräch, sondern auch das Zuhören können. Das kommt bei der Begegnung von Bettine von Arnim und einer namentlich unbekannten Frau aus Fahrland zum Ausdruck. Andreas Hoffmann, Sie schildern Bettine von Arnim als unglaublich lebendige Person mit den Worten von Jakob Grimm als überlaufenden Brunnen. Aber als diese 90-jährige Frau aus Fahrland bei ihr anklopft, ist sie stumm, hört sie zu. Warum denn wohl?
Ja, das hat mich auch beschäftigt. Also diese Frage, ja, Bettine von Arnim, ein Ausbund von Aktivität. Und dann kommt diese 89-jährige Frau, klopft an die Tür und steht da vor ihr. Ich glaube, Bettine von Arnim war überrascht.
Beeindruckung, oder? Vielleicht oder auch quasi vor einem alten Menschen, der vielleicht auch über so eine große Lebenserfahrung verfügt, die man nicht hat. Einfach mal stumm sein und zuhören.
Ja, die Frau aus Fahrland, die war anderthalb Mal so alt wie Bettine von Arnim. Sie hatten beide auch eine Gemeinsamkeit. Also man kommt ja nicht ins Gespräch, wenn man total unterschiedlich ist, sondern es müssen ja auch Gemeinsamkeiten vorhanden sein. Und da, beide waren Mütter, beide hatten fast alleine für die Kinder zu sorgen. Da sind gemeinsame Berührungspunkte. Beide Frauen, beide im Lebenskampf. Mal ganz abgesehen davon, dass Bettine von Arnim auch Beziehungen hin zum preußischen Hof hat. Ja, ein preußischer Prinz wollte ihre Tochter heiraten. Und die arme Frau da aus Fahrland sowas eben nicht hatte. Da zielt das Menschliche. Ja, Herr Böhm.
Hätten Sie nach dem Studium all dieser unmöglichen Begegnungen einen Rat, eine Beobachtung, die wir mitnehmen können in unsere alltäglichen Begegnungen, Andreas Hoffmann?
Oje, das ist eine schwierige Frage, Herr Böhm. Also da könnte ich ins Moralisieren geraten. Ja, also das ist,
machen Sie mal.
Ja, also gut. Dann,
bis Sonntagabend.
Ja, ja, das Wort zum Sonntagabend. Einfach das Wichtigste am Mensch ist der Mensch. Und nicht, was er trägt und nicht, wie er spricht und nicht diese ganzen Äußerlichkeiten, lassen Sie die mal weg und konzentrieren Sie sich ganz darauf, wie der Mensch, wie er auf Sie einwirkt, wie Sie mit ihm kommunizieren können. Es kommt darauf an, Respekt zu haben, Taktgefühl und so weiter. Das ist das Entscheidende im Umgang mit Menschen und nicht, dass man aufeinander lospoltert. Und das, denke ich mal, das wäre schon schön, wenn das aus dem Buch hervorgeht.
Tut es, aus dem Buch von Andreas Hoffmann mit dem Titel Unmögliche Begegnung. Das ist im Transit Verlag erschienen, 160 Seiten, kosten 24 Euro. Und danke Ihnen, Herr Hoffmann, dass Sie diese Begegnung möglich gemacht haben. Schönen Abend noch.
Ja, haben Sie schönen Dank.
11 Jahre ist es her, dass der große Roman Amerikaner von Chimamanda Ngozi Adichie erschienen ist. Ein Welterfolg. Und die Fans der nigerianisch-amerikanischen Autorin haben sehnsüchtig auf ein neues Buch von ihr erwartet. Jetzt ist es da. Das heißt Dream Count, weltweit im Original und in den Übersetzungen am selben Tag erschienen. Das ist doch mal ein Zeichen für eine wirkliche Prominenz. Anne-Dorit, gehörst du denn auch zu den begeisterten Leserinnen von Adichies Roman?
Ja, ich habe sie tatsächlich gar nicht über ihre Romane entdeckt, sondern über ihren TED-Talk We Should All Be Feminists. Das ist super berühmt. Ja. Kam bei uns in deutscher Übersetzung auch heraus unter dem Titel Mehr Feminismus, ein Manifest und 4 Stories. Und in diesem TED-Talk plädiert sie dafür, dass wir eben alle FeministInnen sein sollten, egal welches Geschlecht wir haben, welchem Geschlecht wir uns zuordnen. Damit ist sie wirklich in der Popkultur angekommen. Also die Sängerin Beyoncé hat Zitate aus dieser Rede in ihrem Song Flaw eingebaut und Dior hat T-Shirts gedruckt mit diesem Schriftzug We Should All Be Feminists. Ja. Also so habe ich Adichie entdeckt und ihre Romane habe ich erst danach gelesen.
In den früheren Romanen hat sie sich mit Alltagsrassismus, mit Geschlechterdynamik auseinandergesetzt. Ist das in Dream Count auch so?
Ja, das ist wirklich ihr Programm. Also sie ist die Aktivistin, die Feministin und sie schreibt über Frauen, über Rassismus, über das Schwarzsein, über Gleichberechtigung. Und wie in Americana sind die Frauen, die sie in Dream Count zu ihren Figuren gemacht hat, auch Weltenbürgerinnen. Also Frauen, die mit dem Kopf und mit dem Körper zwischen verschiedenen Kulturen hin und her reisen. Es gibt 4 zentrale Figuren. Chiamaka, Tsikora, Omelogor und Kadiatou heißen sie. 3 von ihnen kommen aus Nigeria, 1 aus Guinea, 3 von ihnen Leben in den USA. Und das sind sehr lebendige Figuren. Das ist eine große Stärke dieser Erzählerin. Diese Lebendigkeit, also die hat ganz viel Freude am epischen Ausholen, am detaillierten Beschreiben ihrer Figuren und der Lebensumstände. Und das sind echt Figuren aus Fleisch und Blut. Also das kann man auch durchaus feministisch lesen. Frauen, die menstruieren, Frauen, die nach Schweiß riechen, Frauen mit Ambivalenzen und sehr glaubwürdigen Psychogrammen. Und abgesehen davon geht es hier um ganz große und starke Themen, um Klasse, um Zugehörigkeit, um Rollen, um Herkunft, um Status und immer um das Ringen darum, etwas aus seinem Leben zu machen.
Du hast ja schon gesagt, was diese Frauen gemeinsam haben. Darüber hinaus, was trennt sie möglicherweise?
Also was sie eint, ist eben dieses Leben als Frau, diese Fragen, die sich da stellen, ob und wann und mit wem man Kinder bekommt, wie man das mit der Karriere vereinbart. Es geht um die Frage, ob das Kinderkriegen und die Ehe ein echter Wunsch sind oder eher so ein verordnetes Lebensziel für eine Frau. Also in diesem TED-Talk We Should All Be Feminists heißt es, warum bringen wir Mädchen bei, eine Ehe zu wollen und Jungs nicht? Also um solche Fragen geht es hier. Männer spielen natürlich dementsprechend eine Rolle in diesem Roman. Also was ist Liebe? Was wird dafür gehalten? Und das schneidet Chimamanda Ngozi Adichie sehr gekonnt aneinander. Diese vier Biografien, vier Lebensgeschichten, alle sind ineinander verwoben. Der Rahmen ist die Geschichte von Chiamaka. Das ist eine Reiseschriftstellerin aus einer wohlhabenden nigerianischen Familie. Und die fängt an, ihr Liebesleben aufzuarbeiten. Also die googelt ihre früheren Beziehungen. Das machen ja, glaube ich, manche, dass man mal nachschaut, was ist eigentlich aus dem oder aus der so geworden. Und interessant fand ich hier, dass Adichie eine Frau zeigt, die sich sehr abhängig macht, also auch durch anerzogenen gesellschaftlichen Druck. Die hat sich von den Männern teilweise sehr abhängig gemacht und das wird eben klar in den Rückblicken. Die wird von ihrer Tante in Nigeria auch immer gefragt, wann sie endlich heiratet, wann sie endlich Kinder bekommt. Das ist also ein Roman auch darüber, wie schwer es ist, sich wirklich frei zu machen von Rollen und Erwartungen. Und den anderen drei Frauen, denen geht es eigentlich genauso. Es gibt aber einen wichtigen und entscheidenden Unterschied zwischen diesen vier Frauen. Und das ist die Klasse. Drei von ihnen gehören zur Upper Class. Die müssen sich um ihre finanziellen Verhältnisse keine Sorgen machen. Aber die vierte, Kadiatou, die ist Haushälterin. Sie kommt aus einem Dorf in Guinea und sie arbeitet in den USA eben als Haushälterin von Chiamaka, also der Reiseschriftstellerin. Und da wird es interessant.
Inwiefern, wie gehen die Frauen, diese beiden Frauen, mit dem Klassenunterschied um?
Also erstmal gibt es ganz viel Solidarität zwischen denen. Chiamaka fördert und unterstützt diese Kadiatou und ihre Tochter sehr. Vor allem, als Kadiatou Opfer eines sexuellen Übergriffs wird. Also das ist im Nachwort dann nochmal ganz klar direkt bezogen auf den Fall um den französischen Politiker Dominique Strauss-Kahn. Das ging 2011 und danach sehr durch die Presse. Da war dieses New Yorker Zimmermädchen Nafissatou Diallo. Die ist vor Gericht gezogen wegen versuchter Vergewaltigung. Es gibt also ein direktes Vorbild für die Figur der Kadiatou in Adichies Roman. Und sie schreibt eben im Nachwort, dass sie diese realen Frau Nafissatou Diallo ein Denkmal setzen wollte. Und sie wollte sie würdig als Figur auftreten lassen. Ich fand erzählerisch diesen Teil des Buches am wenigsten glaubwürdig, obwohl diese Geschichte natürlich inhaltlich eigentlich die vielleicht größte Wucht hat. Aber ich hatte so den Eindruck, man spürte den Anspruch der Aktivistin Adichie. Da wollte sie ganz viel und ich habe an der einen oder anderen Stelle gedacht, das wäre vielleicht in einem weiteren Essay oder Sachbuch besser aufgehoben gewesen. Ansonsten aber ein sehr epischer Roman mit großer Freude an Sprache und also bis auf diesen kleinen Einwand hat mich dieses multiperspektivische Erzählen schon sehr beeindruckt.
Mhm. Zum Abschluss noch die Frage, wie erklärt sich eigentlich dieser Titel Dream Count? Der ist ja bei allen Ausgaben weltweit der gleiche geblieben. Was ist das?
Ja, das wurde extra nicht übersetzt, um dieses Wortspiel beizubehalten. Dream Count ist eine Variation des Ausdrucks Body Count. Also im Krieg steht das für die Zahl getöteter Gegner und totaler Kontrast. In der Liebe nennt man so die Zahl der Sexualpartner, die man hatte. Und Chiamaka, diese eine Frau, durchforstet eben ihr Liebesleben und zieht auch generell Bilanz. Und sie selbst nennt das Dream Count. Also man könnte es übersetzen mit Traumzählen, Traumzählen. Erfahrungen oder die Anzahl von Träumen, die sich verwirklicht haben. Ein schönes Bild fand ich, das einen durchaus auch dazu motivieren kann, selbst mal Bilanz zu ziehen über geträumte und gelebte Träume.
Anne-Dore Krohn über Chimamanda Ngozi Adichies neuen Roman Dream Count. Nächste Woche kommt die Autorin nach Deutschland. Am 18. tritt sie in Köln im Rahmen der Lit Cologne auf, am 19. in Berlin im Rahmen des Internationalen Literaturfestivals. Beide Veranstaltungen sind leider ausverkauft. Sie können also zu ihrem Event Count nicht mehr Besuche bei dieser Lesung zählen. Aber das Buch, das können Sie zu Ihrem Book Count addieren, gibt es in jedem Buchladen. Dream Count, übersetzt von Jan Schöner und Asal Dadan. 528 Seiten, 28 Euro. Vielen Dank, liebe Anne-Dore.
Gerne.
Die Literaturagenten. Buchbehandlung. Das richtige Buch für jede Lebenslage.
In dieser Rubrik helfen wir beim Finden des richtigen Buches. Das kann in einer besonderen Lebenslage sein, kann aber auch mal ein kniffliges Buch geschenkt sein. Das ist heute der Fall bei unserer Hörerin Charlotte. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Sie suchen ein Buch für eine Freimaurerin.
Ganz genau.
Was genau stellen Sie sich denn da vor? Ein Buch, in dem es um Freimaurerei geht oder Figuren, die Freimaurer oder Freimaurerinnen sind?
Ich glaube, das umwebt ja sowas von Geheimbund.
Ja.
Und ich weiß, dass es viele Geheimnisse gibt, die intern in diesen Logen besprochen werden und die nicht nach draußen dringen dürfen. Aber trotzdem ist die Loge was Offenes und was Menschenfreundliches. Und ich hätte gerne einfach ein Buch darüber, wo was jetzt nicht so ein Fantasy-Roman oder sowas total Verkitschtes ist, sondern wo es darum geht, wie vielleicht eine Frau oder wie überhaupt die Freimaurerinnenlogen entstanden sind und einfach so ein bisschen.
Das wäre ein Geschenk. Wir gucken mal, was Eleni Eftimio gleich für Sie hat, aber Sie haben kein Geheimnis draus gemacht. Wir bitten ja immer darum, einen Fragebogen auszufüllen. Sie haben kein Geheimnis draus gemacht, dass Sie jüngst einen Lachanfall bei Paddington in Peru, dem Film, hatten. Nun ist es so, dass ich mir den Film auch angesehen habe, auch sehr lachen musste. Ich wollte Sie fragen, sind Sie und ich nicht ein bisschen zu alt für Paddington?
Nee, das finde ich nicht. Also ich bin ja überhaupt gar nicht alt.
Und wo haben Sie besonders gelacht?
Ich muss einfach immer lachen, natürlich, wenn diese Szenen kommen mit seinem Hut und dem Orangenmarmeladen-Sandwich darunter. Ich muss lachen über seine Mimik und über seine schlaue Art, auch aus schwierigen Situationen immer wieder sich rauszufummeln mit so einer Herzensgüte und Freundlichkeit. Das finde ich wunderbar. Ich habe den Film übrigens zweimal gesehen.
Auf die Frage, was wir noch über Sie wissen sollten, schreiben Sie, Sie tagträumen gern und oft. Lesen Sie dann selbst eigentlich noch viel, wenn Sie doch so viele Tagträume haben?
Ja, das passiert oft auch beim Lesen. Also, dass ich das Buch dann kurz auf den Schoß lege und in den Himmel glotze oder auf meinen Kater oder was auch immer. Ja.
Mhm. So, dann holen wir jetzt mal Eleni Eftimio dazu. Mhm. Hallo Eleni.
Hallo.
Sag mal,
Hallöchen.
Sag mal, tagträumst du auch oft beim Lesen, ja, zum Beispiel?
Ja, das tue ich tatsächlich ziemlich oft, weil dann gibt es irgendwie so einen Satz, der mich an irgendwas erinnert und dann sitze ich da und plötzlich sind irgendwie 10 Minuten vergangen und ich denke so, ach ja, das war ja der Satz, ich wollte ja weiterlesen. Also passiert mir durchaus auch relativ oft, ja.
Jetzt habe ich selber schon mal nachgeguckt, ob es so ein Buch über die Geschichte der Freimaurerei gibt. Ich weiß nicht, ob du eins gefunden hast oder welchen Tipp du für Charlotte hast.
Ich habe jetzt kein Buch konkret, wo es um eine Freimaurerin geht, aber ich habe eine andere gute Idee, wo viele Werte, die auch, glaube ich, also ohne es zu wissen, weil ich bin ja keine Freimaurerin, auch angesprochen werden in dieser Loge. Also ich habe mir was überlegt.
Bitte?
So, hallo Charlotte nochmal. Ich hoffe, dass es vielleicht in die richtige Richtung geht.
Ja, ich lausche ganz gespannt.
Ja, und zwar ist es das Buch von Kaveh Akbar, das heißt Märtyrer. Und es hat mich am Anfang ein bisschen in die Irre geführt, weil auf dem Cover ist so eine gelbe Sonne drauf und Märtyrer mit Ausrufezeichen. Und ich dachte so, ach nee, weiß ich nicht, ob ich da jetzt Lust drauf habe. Aber dann habe ich angefangen zu lesen und ich war so in den Bann gezogen und es hat mich so fasziniert. Es geht um einen mittlerweile 30-jährigen Cyrus Shams, heißt er,
Er hat es nicht so leicht in seinem Leben. Er ist als Säugling mit seinem Vater aus dem Iran in die USA gekommen, nach Indiana. Der Vater arbeitet auf einer Hühnerfarm und versucht, dem Jungen ein amerikanisches Leben zu bieten. Und die Mutter ist bei einem Flugzeugabsturz über den Persischen Golf ums Leben gekommen. Dieses Passagierflugzeug gab es tatsächlich auch in Wirklichkeit. Das hat auch, das ist wirklich passiert. Dieser sinnlose Unfall, den hat Cyrus nicht verkraftet und beschäftigt sich seitdem mit der Frage, wie das Leben einen Wert bekommt. Und das Faszinierende ist dieser Twist dann in dem Buch, wo Cyrus mitbekommt, dass eine Performance-Künstlerin in New York ihre letzte Ausstellung sozusagen dem Thema widmet, dass es quasi ihren Tod darstellt. Sie ist todkrank und lässt die Menschen sie besuchen und mit ihr reden. Und da denkt Cyrus, ich muss nach New York und diese Frau kennenlernen. Mhm. Und dort erfährt er ganz viel über sich selbst und bekommt durch diese Begegnung mit dieser zufälligerweise auch iranischen Künstlerin, bekommt er die Gelegenheit, die Schönheit des Lebens nochmal kennenzulernen. Und er bekommt auch ein unerwartetes Happy End. Und dieses Buch hat mich sehr berührt, weil es wird sehr viel auch über diese Frau gesprochen, die dann in New York diese Performance macht und was diese Frau für eine Vergangenheit hatte. Und das wird dann auch ein sehr feministisches Buch. Es geht sehr stark dann um die Frauen und es hat mich sehr fasziniert, diese Geschichte. Und es ist wirklich eins der besten Bücher, die ich in letzter Zeit gelesen habe. Mhm. Wow.
Naja, ich habe mir noch eine Notiz gemacht. Ziele der Freimaurerei sind geistige und sittliche Vervollkommnung, Erziehung zur Nächstenliebe, Duldsamkeit und Wohltätigkeit. Ich glaube, da hat, auch wenn es nicht direkt um Freimaurerei geht, da hat Eleni doch das richtige Buch ausgesucht. Oder was meinen Sie, Charlotte?
Ja, das scheint mir auch so. Es scheint ganz schön prall zu sein auch. Und was mir natürlich gut gefällt, ist, dass es am Ende dann noch, dass eine Frau noch im Mittelpunkt steht. Das wäre mir auch wichtig gewesen jetzt für die Buchempfehlung. Und deshalb vielen Dank. Also klingt Dankeschön. Großartig.
Ja, das ist toll.
Wenn Sie sich also auch für diese Empfehlung interessieren, KW Akbar, Märtyrer, wurde besetzt von Stefanie Jakobs und Jürgen Brokan, ist erschienen im Rowohlt Verlag, 400 Seiten, kosten 24 Euro. Und dann euch beiden noch viel Spaß beim Tagträumen heute.
Danke.
Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.
Die Buchbehandlung. Das richtige Buch für jede Lebenslage. Brauchen auch Sie eine Buchbehandlung? Dann sichern Sie sich Ihren Behandlungstermin auf radio1.de oder radio3.de. Autoren sind auch nur Leser.
Wenn Sie Scheiße bauen wollen, dann baue ich Ihnen bessere Scheiße als alle anderen. Ein drastischer Satz aus dem Munde des Architekten, dessen Bauten die Architektur der DDR geprägt haben. Hermann Henselmann, Schöpfer der Türme am Strausberger Platz und am Frankfurter Tor, von dem auch die Idee zum Fernsehturm am Alexanderplatz stammt. In ihrem Roman Die Allee erzählt Florentine Anders, Enkelin von Henselmann, über Werk und Familie des Architekten. Volker Kutscher, der in seinen Radromanen auch ambivalente Charaktere, Berliner Stadtgeschichte und Politik miteinander verbindet, war einer der ersten Leser des Romans und stellt ihn jetzt bei den Literaturagenten vor. Herzlich willkommen, Volker Kutscher.
Ja, hallo.
Brigitte Reimann hat mal gesagt, wenn man Hermann Henselmann beschreiben will, dann muss man einfach alle Gegensätze, die einem einfallen, aufzählen und dann liegt man richtig. Welche Gegensätze zeigt denn der Roman von Florentine Anders?
Ja, das sagt die Autorin eigentlich schon ganz am Anfang ihres Romans. Da zitiert sie Henselmanns Kinder, die ja zahlreich waren, 8 Kinder hatte der Mann. Ja. Die waren sich da überhaupt nicht einig. Die einen haben gesagt, der Vater hätte alles für seine Kinder getan und die anderen meinten, er hätte jedes seiner Kinder verkauft. Also zwischen diesen Gegensätzen spannt sich sozusagen der Charakter. Der Mann war offensichtlich beides. Einmal ein Familienmensch, aber eben auch ein großer Egoist. Also in seiner Ehe war er ein notorischer Fremdgänger, hätte seine Frau und seine Familie aber auch niemals verlassen.
Kommen wir nochmal auf das Eingangszitat zurück. Wenn Sie Scheiße bauen wollen, dann baue ich Ihnen bessere Scheiße als alle anderen. Die Bauten von Henselmann prägen bis heute das Stadtbild und die sind ja in ihrer Schönheit auch unumstritten. Aber was wurde denn in der DDR an denen ausgesetzt und wie stellt Florentine Anders dieses vielleicht trockene Thema Diskussion über Architektur im Buch dar?
Sie stellt vor allem überaus spannend dar. Es ist ein nie endender Kampf zwischen Hermann Henselmann, der ja eigentlich aus der Bauhaus-Tradition kommt, aus der Moderne, und dann eben den doch eher biederen, spießigen DDR-Machthabern gegenüber saß. Und das fing eben schon an, ganz am Anfang, als es um die Stalinallee ging. Da wirklich eine Prachtallee, eine sozialistische Prachtallee in Berlin zu bauen. Er hatte da Vorstellungen, da was Bauhausmäßiges hinzusetzen, aber das wollte man nicht, in Moskau sowieso nicht und deswegen auch nicht in Berlin. Also er war gezwungen, diesen Zuckerbäcker-Stil des sozialistischen Klassizismus dahin zu setzen. Und das hat er dann auch gemacht, aber er hat eben wirklich die bessere Scheiße. Also wenn man das vergleicht, da ist wirklich sehr, sehr wenig Zuckerguss an den Fassaden in der heutigen Karl-Marx-Allee, so heißt sie ja heute. Ja. Und das ist wirklich als schinkelsche, also preußische Berliner Tradition aufgegriffen. Das sind viel bessere Proportionen, als alle Gebäude in Moskau oder Warschau oder sonst wo haben, die aus dieser Zeit stammen. Also er hat es wirklich dann sich so anverwandelt, dass er damit zufrieden sein konnte. In dem Roman geht es aber nicht nur um die Stalinallee. Er hat ja noch viel mehr gebaut. Und ab den 60ern konnte man dann auch in der DDR modern bauen. Und auch da hat Henselmann seinen eigenen Stil gefunden. Also am deutlichsten im Haus des Lehrers und in der Kongresshalle, die ja irgendwie auch schon zusammengehören am Alexanderplatz. Zwei wirklich wunderschöne Gebäude, wie ich finde. Ja, und am Stadtbild prägend natürlich ist der Fernsehturm mitten in der Stadt. Den fand ich immer schon persönlich total prägend für Berlin, noch zu Mauerzeiten. Das war ganz klar, diese riesige Stecknadel steckt genau in der Mitte Berlins. Ich bin ja nur Kölner und in Köln haben wir den Dom als Orientierungshilfe. In Berlin ist es dieser Fernsehturm und ich finde, es ist der schönste Fernsehturm der Welt, jedenfalls soweit ich sie dann kenne.
Damit ja nicht der falsche Eindruck entsteht, weil wir über Henselmann jetzt sprechen, es ist ein Roman über die Familie Henselmann. Es gibt zwei weitere Hauptfiguren, seine Frau Irene, die ja ebenfalls Architektin war, und deren Tochter Isa, eines von insgesamt 8 Kindern. Was für ein Familienleben präsentiert uns denn das Buch?
Ja, ein sehr unnormales letzten Endes. Also die Familie Henselmann gehörte zur DDR. Prominenz. Und das findet man auch immer wieder im Buch wieder, wenn da alles einem über den Weg läuft. Also lange haben sie im Haus des Kindes gelebt, die Familie Henselmann am Strausberger Platz, das er ja selbst auch erbaut hat. Und nebenan in der Wohnung lebte die Familie Havemann. Robert Havemann hat die Schwester von Irene Henselmann geheiratet. Und da tauchen noch viele andere Namen auf, eben Bertolt Brecht, Manfred Krug. Man kann fast sagen, die sämtliche DDR-Prominenz taucht in diesem Roman auf. Das Haus Henselmann war ja eine Art Salon letzten Endes, wo er dann immer Hof hielt. Aber ohne seine Frau hätte Hermann Henselmann das nie im Leben hinbekommen. Und sie hat ihren eigenen Traum, ja auch Architektin zu werden, oder sie war ja Architektin, mal ein wenig hinten anstellen müssen, war aber gleichwohl an seinen Ideen beteiligt. Gerade innenarchitektonisch hat sie die ganzen Sachen da gewuppt. Und das ist auch, gerade wenn man an die Stalinallee denkt, innen sind diese Häuser, auch wenn sie außen diese klassizistischen Fassaden haben, innen sind die hochmodern für die 50er Jahre mit Müllschluckern und allem Möglichen und vom Schnitt der Wohnung her und so weiter. Und da hat sie auch ihren großen Anteil dran. Also Familie und Beruf, das ging sozusagen ineinander über, das war nicht zu trennen.
Sie haben schon gesagt, eine spannungsreiche Familienkonstellation. Auf der anderen Seite die großen prominenten Figuren der DDR, die durch dieses Buch marschieren. Die Allee ist ja der Debütroman von Florentine Anders. Was finden Sie an dem besonders gelungen, Volker Kutscher?
Die Art, wie Sie hier die deutsche Geschichte, das fängt ja an in der Weimarer Republik, geht bis in die Zeit nach dem Mauerfall, wie sich da die Geschichte in einer Familiengeschichte spiegelt, das ist ganz grandios geschildert. Und sie macht das in einem eher sachlich lakonischen Ton, so ein bisschen fast schon distanziert, aber das ist er ja überhaupt gar nicht. Also man merkt in jedem Satz die Liebe zu ihren Figuren, sage ich mal wieder. Das sind ja in dem Fall Romanfiguren, aber gleichzeitig ist es ihre Verwandtschaft. Das sind ihre Großeltern und ihre Mutter. Das sind die Hauptfiguren ihres Romans. Und ja, zum Schreiben gehört ja immer Mut, also so sehe ich das jedenfalls als Autor. Das ist, um sich da irgendwie so an die Öffentlichkeit zu begeben mit dem, was man geschrieben hat, ist ohnehin schon eine ganz schön mutige Angelegenheit. Aber über die eigene Familie zu schreiben, über die eigene prominente Familie, das ist doch besonders mutig und da ziehe ich wirklich meinen Hut. Ja, und ich hoffe sehr, dass Florentina Anders auch vielleicht weiterschreibt. Also da gibt, sie hat ja auch noch einen Vater, der im Roman kurz erwähnt wird, da geht es um die DDR-Jazz-Szene, das, ja, wie ich finde, auch eigentlich Stoff bieten würde für einen ganz eigenen Roman. Das wird da in der Allee immer nur kurz angetippt, so eben. Aber das sind auch sehr, sehr spannende, interessante Szenen da und ja, mal schauen.
Ja, ja, das erinnert mich jetzt, wenn Sie Ihre Vorliebe für Jazz äußern, das erinnert mich daran an das tolle Jazz-Trio, mit dem wir ja Ihren Radroman im großen Sendesaal vorgestellt haben. Volker Kutscher, zum Schluss verlangen wir von unseren Gästen auch immer einen Akt des Mutes, und zwar Ihr ganzes Wohlwollen für ein Buch in ein Kurzurteil für den Buchaufkleber zu gießen. Bei Ihnen sieht die Situation anders aus. Sie haben schon ein Kurzurteil für das Buch abgegeben. Das hat es auf das Buch geschafft. Also Sie können jetzt ablesen, wenn Sie wollen.
Genau, hier, das Buch habe ich zum Glück auch hier liegen. Florentina Anders zeigt ihren berühmten Großvater Hermann Henselmann, den bedeutendsten Architekten DDR, wie man ihn bislang nicht kannte. Vor allem aber erzählt sie die Geschichte zweier Frauen, Henselmanns Frau Isi und seiner Tochter Isa, von ihrem Kampf, sich gegen den übermächtigen Ehemann und Vater zu behaupten und von ihm zu emanzipieren. Das ist ungeheuer spannend zu lesen und eröffnet en passant überraschende Einblicke in die wechselvolle jüngere Geschichte von der Weimarer Republik bis in die Gegend.
Sagt Volker Kutscher über Florentina Anders, Die Allee. Der Roman ist erschienen bei Galliani, 352 Seiten, kosten 24 Euro. Und am kommenden Dienstag, den 18. März, stellt Florentina Anders ihr Buch im Kultursalon der Zeitung Neues Deutschland vor. Die Veranstaltung am Franz-Mehring-Platz beginnt um 18 Uhr. Es gibt noch Karten. Es gibt vor allen Dingen noch den Dank an Volker Kutscher. Vielen Dank für die Vorstellung und bis bald.
Lesegold. Das Beste aus dem Literaturangebot der ARD.
Für ihren Roman Mädchenfrau etc. erhielt die bis dahin weitgehend unbekannte britische Schriftstellerin Bernardine Evaristo im Jahr 2019 den renommierten Booker-Preis. Das Buch, geschrieben in Versen, erzählt die Geschichte von 12 schwarzen Frauen und wurde ein weltweiter Erfolg. Die Geschichten über diese Frauen verschmelzen zu einem vielstimmigen Panorama unserer Zeit. Sie erzählen von Sehnsüchten, von Schmerzen, Sexualität und dem Kampf um einen Platz in der Welt. Für den Hessischen Rundfunk hat die Berliner Autorin Jackie Thome eine Hörspielfassung von Mädchenfrau etc. geschrieben. Und diese Hörspielfassung wurde mit großem Aufwand inszeniert. Es gibt einen eigenen Soundtrack, eigene Songs. Besonders bemerkenswert ist auch die technische Ausführung. Das Hörspiel ist für 3D-Audio, für Kopfhörer optimiert. Ich habe es mir jüngst angehört. Man hat wirklich das Gefühl, man spaziert da durch die Szenerie. Das gibt es auch als Stereofassung fürs Auto, PC und HiFi-Anlagen. Das lässt sich schwer beschreiben, müssen Sie erleben. Das Stück hatte vor ein paar Monaten bei den ARD-Hörspieltagen Premiere. Da schwebten alle Beteiligten davon, was für eine einzigartige Atmosphäre bei den Aufnahmen geherrscht hat. Wir hören jetzt einen Ausschnitt aus Folge 4. In dieser Folge lernen wir Carol kennen. Die hat sich einen Satz ihrer Mutter zu Herzen genommen und der lautet: Kämpfe wie eine echte Nigerianerin. Nimm das, was dir als Britin zusteht. Carol hatte ein traumatisches Erlebnis in ihrer Kindheit. Das hat sie überwunden, hat sogar den sozialen Aufstieg in die Chefetage einer Bank geschafft, als eine der wenigen schwarzen Frauen. Und doch bleibt es für sie ein anhaltender Kampf, ihre Herkunft, ihre Familie und die eigenen Lebensentwürfe zu vereinen. Gehen wir also in einen Tag von Carol.
Ja? Good morning, my love. Hello. Schatz, weinst du?
Ich jogge, Freddy. So hört sich das an.
Ach so. Gut, dass ich das nicht mache. Und, wie wird das Meeting heute laufen?
Fucking fantastisch.
That's my girl. Ich drücke die Daumen, ja?
Okay, danke.
Und nicht vergessen, 7 Uhr Theater. Dieses Lesben-Kriegerin-Stück. Das wird sicher hot.
Okay. Wir sehen uns dann da.
Bis heute Abend, meine Kriegerin. Love you.
Ich dich auch. Bis später.
Heute wird Carol sich zwingen, mit einer positiven Grundhaltung in das Meeting zu gehen.
Vermittle ein starkes Außenbild. Damit verschaffst du dir Respekt.
Dabei ist es oft gar nicht einfach, die vielen kleinen Verletzungen zu vergessen. Die Kunden und neuen Kollegen, die an ihr vorbeischauen, bevor sie wissen, wer sie ist.
Oder die Komplimente.
Ich bin wirklich beeindruckt, wie gut sie sich ausdrücken.
Die eigentlich Herabsetzungen sind.
Oder diejenigen, die gleich komplett daneben liegen. Guten Morgen.
Können Sie mir bitte ein stilles Wasser und einen Assam-Tee bringen? Danke.
Carol Williams, angenehm.
Oh, ich dachte... Also...
Schon klar, du dachtest, die Schwarze kann hier nur für die Getränke zuständig sein, nicht für dein millionenschweres Portfolio. Wollen wir anfangen?
Doch Carol hat diese Situationen im Griff. Wie auch sich selbst.
Lass die Vergangenheit los. Schau positiv in die Zukunft. Mit der Leichtigkeit eines Kindes. Frei von jedem emotionalen Ballast.
Sind Kinder wirklich so viel freier? Kommt drauf an, welche Kinder... Egal. Get on up, Carol. Get on up.
Also Carols Bettlektüre besteht ja darin, die Rentabilität großer Firmen zu prüfen oder die Rohstoffanlagepläne an den afrikanischen und asiatischen Märkten zu verfolgen. Dazu der Nasdaq und die London Stock Exchange. Habe ich recht, Darling?
Oh, das Wall Street Journal hast du vergessen.
Sexy.
Wollt ihr noch Weißwein?
Und du so, Freddy?
Im Bett, meinst du? Ich befasse mich momentan eher mit Netflix als mit Nasdaq.
Jede Nacht sitzt Carol in ihrem Arbeitszimmer, das Gesicht übergossen vom bläulichen Licht ihres hypnotisch suchterzeugenden 24-Zoll IMAX und klickt sich durch die Finanzwebsites. Zugleich behält sie die internationalen Nachrichten im Blick, die die Marktbedingungen beeinflussen, die Wetterlage, den Terrorismus, der die Staaten destabilisiert, die Wahlen, die den Handel beeinflussen, die Naturkatastrophen, die ganze Industriezweige, Agrikulturen und Staatsgefüge auslöschen können.
Schatz, Tee, Rotwein oder vielleicht nur Whisky?
Was? Rotwein? Ist einer offen?
Nichts, was sich nicht auf ihre Arbeit bezieht, ist ihre Lektüre wert.
So, Sie werden jetzt wahrscheinlich auch schon zur Flasche rübergeschaut haben, ob da noch ein Rotwein offen ist, während wir den Ausschnitt aus Mädchenfrau etc. gehört haben. Jackie Tomis Hörspielfassung des gleichnamigen Romans von Bernardine Evaristo in der Regie von Laura Labs, Komposition Sebastian Purfürth. Sie finden die Produktion des Hessischen Rundfunks in der ARD Audiothek. Das lassen wir doch mal dahingestellt. Sie wählen die Bücher aus, die am besten mit ihrem Leben zu tun haben. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Radio 1. Nur für Erwachsene.